Ihr saget, aber da geht es steil abwärts und über so viele Klippen und steile Abhänge führt der Weg. Ja, ja, meine Lieben, also kommt es aber nur euch vor. Diejenigen, deren Gemüt mit diesem Orte korrespondiert, haben da eine breite und wohlbetretene Bahn. Gehen wir daher nur mutig weiter. Es wird nicht so lange währen, bis wir die erscheinliche Flammenebene werden erreicht haben. Nun sehet hinab, wie sich die Flammen nach und nach zu verlieren anfangen, und ihr erschaut eine Menge gluterfüllter Stellen ohne Flammen darüber. Aber ihr fraget, werden wir da etwa müssen auf solcher Glut einhergehen? Ich sage euch, kümmert euch alles dessen nicht, denn alles dieses sind nur Erscheinlichkeiten und besagen den Gemütszustand derer, die da unten wohnen. Flamme bedeutet die Tätigkeit des Bösen. Der über den Flammen emporsteigende Qualm bezeichnet das Grundfalsche, und die Glut bedeutet die völlige Eigenliebe und der zufolge den argen Eifer und den böse gewordenen Willen derjenigen, welche in solcher Eigenliebe sind. Doch wie dieses alles sonderheitlich an Ort und Stelle artet, werdet ihr so bald mit den eigenen Augen erschauen. Nun seht abermals hinab, was erblicket ihr jetzt? Ihr saget, die Flammen sind gänzlich vergangen und die Glut hat sich in Haufen gesammelt. Zwischen den Haufen aber erschauen wir die allerdichteste Nacht. Ihr fraget noch einmal, wo ist denn der Strom, den wir zuvor ganz glühend da hinabstürzen sahen? Der Strom ist ebenfalls nur eine Erscheinlichkeit und bezeichnet den Zug des Falschen, wie dasselbe mündet in das Böse. So bezeichnet auch dieser Abgrund die Tiefe des Bösen, wie dieses ebenfalls schlaue und fein durchdachte Pläne fasst, um sein arges Vorhaben durchzusetzen. Da ihr nun solches wisset, so wollen wir nur mutig darauf losgehen, um so bald als möglich an unser Ziel und somit auch zu unserer Gesellschaft zu gelangen. Nur einige Schritte noch, und seht, wir sind schon in der Ebene und somit auch in der vollkommenen Tiefe. Ihr seht nun hier gar nichts, denn die Finsternis ist so groß, dass ihr mit dem Licht eurer Augen ewig nichts auszunehmen imstande wäret. Daher wird es hier nötig sein, dass wir uns so viel Licht schaffen, das uns genügt, um hier etwas auszunehmen. Jedoch darf niemand von dem hier Seienden von unserem Lichte etwas verspüren, und ihr müsset euch da fest an mich halten. Und keiner Sphäre eines Geistes zu nahe treten, außer insoweit, als es euch durch mich gestattet wird. Und so denn seht, wir haben nun schon so viel Licht, als es Not tut, um diesen Ort näher zu betrachten. Was bemerket ihr hier? Ihr saget aus einem kleinen Fieberzustande heraus, um des allmächtigen, allbarmherzigen Gottes willen. Was ist das doch für ein schauderhafter Ort? Nichts stellt sich unseren Blicken dar als schwarzer Sand und schwarzes Steingerölle, welches den Boden dieser Gegend ausmacht. Und zwischen dem Sande und diesem Steingerölle dampft es hier und da so heraus, wie wir öfter gesehen haben auf der Erde, wenn die Kohle gebrannt wird. Ferner fragt ihr und saget, wo sind denn hier Wesen zu sehen? Denn diese Gegend scheint ja wie gänzlich ausgestorben zu sein. Ja, meine lieben Freunde, solches ist auch nur eine Erscheinlichkeit und bezeichnet den Tod. Doch sorget euch nicht über die Wesenlehre dieses Ortes, denn ihr werdet so bald derselben gar reichlichst inne werden. Seht, da unfern von uns ist etwas zu sehen, ungefähr so wie bei euch auf der Erde ein ziemlich großer Scheiterhaufen. Diesem Stoße wollen wir uns nahen, und ihr werdet euch so bald überzeugen, was für ein Material das ist. Nun seht, wir sind dem Stoße gerechtermaßen nahe. Betrachtet ihn nun ein wenig näher. Was seht ihr? Ihr saget schon wieder, aber um des allmächtigen, gerechten Gottes willen, was ist denn solches? Das sind ja lauter Menschen, gleich den Pickelheringen übereinander geschichtet und sind dazu noch mit überstarken Ketten an den Boden also befestigt, dass es wohl keinem möglich ist, sich in dieser Lage auch nur im Geringsten rühren zu können. Wenn das durchaus hier der Fall ist, da sieht es mit der sein sollenden, ewig fortbestehenden Freiheit des Geistes ganz sonderbar schiefrig aus. Ja, ja, meine lieben Freunde, also sieht es auf den ersten Augenblick wohl aus. Wenn wir die Sache von unserem himmlischen Lichte aus betrachten. Darum aber ist es auch nur eine Erscheinlichkeit, die der Wahrheit der Sache entspricht. Im Grunde der Tiefe aber bedeutet eben diese Erscheinlichkeit, wie eine Gesellschaft von ihrem eigenen grundfalschen und daraus hervorgehenden Bösen gefangen ist. Gehen wir aber nur weiter und verlassen wir diesen Stoß. Seht, da vorne ist schon wieder ein noch größerer Haufen. Da wir uns schon in seiner Nähe befinden, so saget mir wieder, was ihr da seht. Ihr saget, lieber Freund, wir sehen hier nichts anderes als früher. Nur ist der Haufen kegelförmig. Und über diesen Kegel ist eine Menge Ketten geworfen, mit denen diese Wesen stark zusammengedrückt zu sein scheinen, dass ihre Leiber förmlich glatt gedrückt sind. Nur können wir nirgends ein Gesicht entdecken, wie es etwa aussieht, weil diese Wesen mit ihren Gesichtern alle abwärts auf den Boden gerichtet sind. Ihr fraget, lieber Freund, befindet sich etwa auch unser früheres Quartett in diesem Haufen? Nein, meine lieben Freunde, wir werden zu demselben schon noch kommen. Da wir hier alles gesehen haben, so bewegen wir uns wieder etwas vorwärts. Seht, in nicht geringer Entfernung vor uns stellt sich ein förmlicher Berg dar. Da wir schon wieder in der gerechten Nähe sind, so betrachtet ihn nur ein wenig. Was seht ihr? Ihr sagt schon wieder, aber um des allmächtigen, gerechten Gottes willen, was ist denn das? Das sind zwar ebenfalls lauter menschliche Wesen unter Ketten und eisernen Gittern geschichtet, und zwischen ihnen gibt es auch eine Menge Schlangen und Nattern, die da nach allen Seiten mit ihren abscheulichen Augen herausblicken und hurtig darauf loszüngeln. Was besagt wohl solches? Das besagt eine Gesellschaft, die schon mehr und mehr aus ihrem Falschen in das Böse übergegangen ist. Gehen wir aber nur wieder von da weiter vor. Seht, nicht ferne vor uns ist ein ganzes Gebirge, welches ihr mit einem Blicke nicht leichtlich überschauen werdet. Solches ist auch nicht Not, denn eine Stelle spricht für das Ganze. Hier ist schon der Fuß eines Ausläufers von diesem Gebirge. Betrachtet ihn näher und saget, was ihr seht. Ihr saget, da sehen wir ja nichts, denn fast lauter niedergeknebelte Ungetüme aller Art. Nur hier und da sieht noch ein zerquetschtes Gerippe eines menschlichen Kadavers heraus. Was bedeutet denn solches? Solches bedeutet die purste Eigenliebe und ist die Erscheinlichkeit weltlicher Macht, Größe und Reichtums, wenn solche Attribute auf der Welt zu eigennützigen, bösen Zwecken gebraucht wurden. Aber ihr fraget schon wieder und saget, aber lieber Freund, nachdem wir noch gar wohl wissen, dass wir uns in deiner Sphäre und im Grunde auf der geistigen Sonne befinden, wo wir nichts als nur Himmlisches wähnten, wie kommt es denn, dass wir da auch die Hölle im vollkommensten Maße antreffen? Ja, meine lieben Freunde, ist es euch denn nicht gleich bei dem Übergange in die geistige Sonne vom Herrn selbst erklärt worden, dass das Geistige ist ein Inwendigstes, ein alles Durchdringendes und ein Allumfassendes. Wenn das Geistige also beschaffen ist, so durchdringt es ja alle Planeten und die ganze Sphäre, soweit das Licht der naturmäßigen Sonne dringt, und rein geistig genommen, aber noch ums Endlosfache weiter. Sonach befindet ihr euch nun nicht in der Sphäre der eigentlichen Sonne, sondern in der sonderheitlichen Sphäre eures Planeten. Wie aber von der eigentlichen Sonne aus alle Planeten ihr Licht und ihre Wärme empfangen und ihre Wirkung alle diese Planeten durchdringet, so ist es auch der Fall mit der geistigen Sonne. Da wir auf den Schwingen ihrer geistigen Strahlen auch das Geistige ihrer Planeten durchblicken. Da wir nun solches näher kennen, so wird es euch hoffentlich doch auch klar sein, dass man auf diesem geistigen Wege auch das geistige Wesen der Hölle, euren Planeten betreffend, ganz klar durchschauen kann. Ihr müsst euch den Himmel und die Hölle nicht materiell, räumlich voneinander entfernt denken, sondern nur zuständlich. Räumlich können Himmel und Hölle sich also nebeneinander befinden, wie da ein himmlisch guter Mensch neben einem höllisch bösen einhergehen kann. Und kann mit selbem sogar auf einer Bank sitzen. Der eine hat in sich den vollkommenen Himmel und der andere die vollkommene Hölle. Zum Beweise dessen könnte ich euch augenblicklich in meiner eigenen Sphäre zeigen, dass sich hier ebenso gut der Himmel wie die nun von euch geschaute Hölle befinden kann. Denn ihr schauet ja alles dieses ohnehin nur in meiner Sphäre. Und ihr brauchet nichts als nur einen Schritt aus dieser meiner Sphäre zu tun, und ihr werdet euch wieder auf demselben Punkte befinden, von dem ihr ursprünglich in meine Sphäre getreten seid. Da ihr nun solches wisset, so können wir uns schon wieder von diesem Gebirge weiter wenden und dieses alles auch von einem anderen Lichte aus betrachten. Gebet nun Acht, das Licht ist verändert. Wie seht ihr jetzt diesen Berg? Ihr verwundert euch, dass ihr nun statt des Berges auf einmal ganz frei herumwandelnde Gruppen erschauet und sogar allerlei Wohnungen, teils wie schmutzige Kneipen, teils wie alte schwarze Ritterburgen, und sehet sogar alles in einem rötlichen Zwielichte. Aber da seht, unfern von uns steht eine wie aus einem Felsengebirge angebaute alte ritterliche Burg. Dahin wollen wir uns denn auch begeben. Seht, wir sind schon da. Die Pforte ist offen. Wir sind hier unsichtbar. Somit begeben wir uns auch in diese Burg und wollen sehen, wie es da zugeht. Da ist schon der erste Saal. Seine Wände sind behangen mit allerlei Mord- und Marterwerkzeugen, und dort im Hintergrunde sitzt der vermeintliche Burgherr auf einem Throne und berät sich mit seinen Spießgesellen, wie sie es anstellen sollen, um sich der Güter und Schätze eines nachbarlichen, ähnlichen Burgeigentümers zu bemächtigen. Höret, wie er ihnen aufträgt, dass sie die aufs Korn genommene Burg in aller Stille überfallen, dann schonungslos alles, was da lebt, niedermetzeln und sodann nach den Schätzen greifen sollen. Sollte sich aber jemand ihnen wie unbesiegbar widersetzen, so sollen sie ihn hierher bringen, wie sie es schon zu öfteren Malen gemacht haben, wo sich ein solcher Gefangener wird die allerpeinlichsten Martern gefallen lassen müssen. Nun, der Rat ist beschlossen und beendet. Alles ergreift die Waffen und rennt hinaus. Da wir hier nichts mehr zu machen haben, so rennen auch wir ihnen nach. Seht, dort nicht ferne vor uns ist schon die besprochene Burg. Sie wird umringt, und nun seht, das fürchterliche Gemetzel beginnt. Die argen Wesen kämpfen wütend gegeneinander, und da werden die Bewohner dieser zweiten Burg in Stücke zerhauen. Und seht ferner, da bringen die Spießgesellen unseres vorigen Burginhabers, ja soeben geknebelt, unser bekanntes Quartett daher. Schließen wir uns an und behorchen wir jetzt ein wenig während des Zuges das Zwiegespräch. Höret, der Mann spricht zum Weibe: O du elende Schlange! Jetzt erkenne ich dich. Meine bittere Ahnung hat mir heimlich immer zugeflüstert, was für eines elenden Geistes Kind du bist. Sieh, das ist jetzt die hohe Schule und dein erbärmliches Licht, von dem du mir listigerweise als ein geistig erfahrenes Wesen vorgeheuchelt und vorgelogen hast. Dieser nun mit uns geknebelte Bösewicht von einem Professor dieser hohen Schule ist nun auch mit uns in dieser schauerlichen Gefangenschaft, der sicher das schrecklichste Los bevorsteht. Das Weib spricht: Wie kannst du denn so von mir denken? Wer kann für ein unvorhergesehenes Unglück? Ich habe es mit dir ja doch nur gut gemeint. Der Mann spricht: Schweige nun, du elende Schlange. Dir allein habe ich es zu verdanken, dass ich mich jetzt offenbar in der Hölle befinde. Zwischen mir und dir sei auf ewig jeglicher Bund gebrochen. Und du, mein Jesus, auf den ich mich immer berufen habe, hilf mir aus dieser meiner schrecklichen Gefangenschaft. Ich will lieber nach deinem allerheiligsten Willen viele tausend Jahre auf jenem finsteren Orte umherwandeln und dort abbüßen alle meine Gebrechen, als hier nur einen Augenblick länger noch an diesem Schreckensorte verbleiben, der so ganz und gar von aller deiner Gnade und Erbarmung für ewig ausgeschlossen zu sein scheint. O Jesus, hilf mir! O Jesus, rette mich! Nun seht, diesem Zuge entgegen eilen soeben zwei Vermummte. Seht, jetzt sind sie schon da. Sie enthüllen sich und, wie ihr seht, sind es zwei strafende Engel des Herrn. Ein jeder hat ein flammendes Schwert in der Hand. Der eine macht einen Zug über die besiegte Burg und die zerfleischten und zerhauenen Wesen ergreifen sich wieder zu ganzen Gestalten und wehklagen über die erlittene Unbill. Der andere Engel zieht sein Schwert über die frühere berüchtigte Burg und die ganze Burg steht, wie ihr seht, in Flammen und brennende und heulende Gestalten stürzen sich allenthalben aus den Öffnungen, Fenstern und Türen heraus und fluchen diesen rächenden zwei Engeln. Wieder seht, ein Engel haut mit seinem flammenden Schwerte mitten in unser Quartett hinein. Die Ketten sind gelöst. Der Mann fällt vor diesen Zweien auf sein Angesicht nieder und bittet sie um gnädige Rettung. Und der eine Engel ergreift ihn und zieht ihn mit sich. Das Weib aber ergreift ihn auch und schreit um Gnade und Erbarmen zu ihrem Manne, dass er sie ja nicht verlassen solle. Seht, wie lange sie sich samt dem Manne von dem Engelsgeiste fortschleppen lässt. Jetzt seht, die beiden Engel erheben sich aufwärts und der eine trägt den Mann. Das Weib aber lässt sich mittragen und lässt den Mann nicht aus. Jetzt erst, schon in großer Höhe, macht der andere Engel mit seinem Schwerte einen Streifhieb und löst damit mühevoll das Weib von dem Mann. Sie stürzt nun heulend, jählings in ihr Element zurück und der Mann wird an die Grenze des Kinderreiches geführt, wo es aber noch sehr mager und dunkel aussieht. Nun habt ihr gesehen, und das zwar noch die beste Art einer solchen Löse. Es gibt aber deren noch eine zahllose Menge von viel schrecklicherer und hartnäckigerer Art, deren Anblick selbst durch das Wort gegeben ihr schwerlich ertragen würdet. Daher wollen wir uns wieder in unsere vorige Gegend zurückbegeben und von dieser dann übergehen in die Gegend des Mittags. Und somit gut für heute.